Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Stille.
Siehst du? Genau.
Viel Stille. Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten. Frank hat ja, hallo erstmal, willkommen zur Folge 1000. Der Frank hat seinen Mercedes verkauft dann doch, nachdem er hier erst rumgegrient hat. Aber jetzt ist sein bestes Auto weg. Es hat nur noch Schrott in der Garage. Sache hat sich erledigt.
Quatschkopf.
Und wir haben uns halt über die Messe Bremen nochmal unterhalten ein bisschen. Und ja, da muss ich mich nochmal gerade machen sozusagen. Sagt man das? Ja, ne? Ich habe ja gesagt, ich habe es gar nicht so wörtlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ich habe wohl gesagt, dass sich der Frank Ruge darüber freut, wenn hier mal ein TÜV-Prüfer auflaufen muss, um hier sich ein Auto anzuschauen, wenn es dann in die Sonderausstellung geht. Das war natürlich ein Scherz. Also wir haben hier auch nicht, gar nicht ernst darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Und aber der Frank Ruge hat das sehr ernst aufgefasst, tut mir natürlich leid. Deshalb entschuldige ich mich hier nochmal für diese Aussage. War dann in dem Fall nicht fair sozusagen.
Ja, zumal man ja sagen muss, dass auf der Fläche, bei der diese Sonderausstellung war und eben auch Autos mit niedrigen Laufleistungen in sehr überdurchschnittlichen Zuständen auch wirklich tolle Autos gestanden haben. Also ich habe auch gesehen, als ich meinen 123er abgeholt habe am Montag, dass neben mir der Manta, der da stand, dieser orange-rote, der war auch verkauft. Der sah auch toll aus. Der war so wunderbar authentisch und original. Irgendwie so, wie so ein Manta eigentlich sein muss, aber man eigentlich weiß, dass man ihn gar nicht mehr so sieht oder so findet, ja? Weil irgendwie ist auf jedem ein anderes Rad drauf oder irgendwas gemacht.
Ja, und in jedem ist ja mal ein Motor drin. Der hat ja auch nur 60 PS, der
da steht. Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum die natürlich überlebt haben. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich habe mich dann zurückerinnert, ich glaube, der von meinem Vater hatte den, da gab es noch eine Nummer stärker, ne? 75 PS oder so.
Weiß ich nicht.
Und ja, mein Vater hatte ja zwei Stück, neu bestellt, habe ich auch noch die Rechnung von, hat meine Mama
so. Es gab ja auch ein GTE mit 110 PS.
Ja, also ich will damit
und
nur sagen.
90 PS gab es auch.
Genau, ich will damit nur sagen, dass ein Manta halt nicht immer starke Motorisierung hatte, aber der von meinem Vater dann in Gelb mit einer schwarzen Haube und Zusatzscheinwerfern und so, von außen sahen die alle richtig krawallig aus und ja, mit den 70 PS, nee. Wobei, wenn mein Vater, und wir sind damit ja tatsächlich, da gibt es auch noch ein Bild von einer Autobahnraststätte in Frankreich, wie wir da tatsächlich damals nach Spanien gefahren sind damit mit dem Auto. Ne? So, das Auto hatte auch hinten keine Gurte gehabt, gab's ja gar nicht. Und als Kind kann ich mich noch dran erinnern, habe ich da drin hinten quer gepennt. So, einfach so während der Fahrt. Das ist so auch sehr sicher. Ne?
Kannst du heute auch noch.
Ja, kann ich heute auch noch. Und die Autos waren halt damals so und ich glaube trotzdem war man damals mit, 70, 75 PS, was der damals hatte, wahrscheinlich gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Autos motorisiert. In Spanien erst recht.
Doch.
Nee, glaube ich nicht.
Aber. Wir hatten Volvo, wir hatten einen 144 GL Einspritzer mit 124 PS.
Ja.
Ja.
Oh.
Ja.
Ah, okay.
Apropos Volvo, ne? Ich habe mir auch letzte Woche gesagt, dass die AMS-Tester doch mal richtig hingucken sollen, weil sie geschrieben hatten, also da auch, das muss ich auch revidieren. Der AMS-Tester hatte recht. Volvo hat wohl so eine Entfeinerung gemacht und in den neuesten Modellen fehlt diese Walze. Die ist nicht mehr in der Mitte, die ist weg, da ist zu.
Ach was.
Ja.
Ach was.
Bei mir ist ja noch, also in diesen ganzen Generationen war ja diese kleine Walze zum Drehen und die ist aus Metall und die ist total schön gemacht. Die ist so mit so einem, wie so ein Rautenmuster ist da drin, weißt du, wie in so einem Band. Und die kannst du, die ist so ein Fingerschmeichler. Und die drehst du ja und dann hast du im Menü, den geht direkt das Fahrmodi-Menü auf. Und dann kannst du die, klick, kannst du die,
Weißt du, wo die jetzt ist? Nee, weißt du, wo die ist? Die Taste?
Nee.
Auf dem Scheiterhaufen der Rendite.
Ja, genau.
Da brennt sie vor sich hin.
Ich bin ja großer Volvo-Fan. Was macht ihr? Seid ihr bescheuert bei Volvo? Ja. Wieso, so eine einfache Bedienung, wieso baue ich die aus und dann muss ich in den Menüs rumkramen und um die Fahrmodi einstellen? Das nervt natürlich, das ist schon klar.
Ja. Viel wichtiger ist, liebe Auto, Motor, Sport, ihr macht das schon richtig.
Genau, so rum. So rum mit dem Schuh draus.
Ja, ist ja so. Ja. Aber das sind nämlich auch genau die Dinge, die man dann auch erwähnen sollte. Und mir geht das ja manchmal auch so, wenn ich irgendwie eine neueste Generation von einem Dienstwagen übernehme und dann denke, wie geht das denn jetzt? Warum ist denn hier nicht mehr und überhaupt?
Auch
so was Fahrmodi angeht, da hat sich auch bei uns immer mal wieder was verändert. Und ich merke das dann auch, wenn ich mich reinsetze. Ne? Also auch vorher irgendwie.
Ja, weil das ja plötzlich ist der Sitz.
Plötzlich sind auch bestimmte Themen etwas anders geregelt. So. Und,
aber man weiß nicht warum, ist einfach anders.
Ja, und du musst es dir dann raussuchen. Zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt wieder einen neuen Dienstwagen übernommen, GLE. Und da habe ich zum Glück am Lenkrad wieder eine Taste für die Lenkradheizung. Weil ich muss gestehen, ich finde eine Lenkradheizung mittlerweile echt ganz cool. Oh. Aber jetzt kommt's bei der E-Klasse. Ist sie halt, wenn du in das Auto einsteigst, hat er halt automatisch immer alles angemacht. Und ich muss gestehen, die willst du dann auch irgendwann aushaben. Das ist dann zu warm, weißt du? So, du steigst ja manchmal mit warmen Fingern ins Auto ein und manchmal vielleicht auch mit kühlen. Und das ist halt ein Unterschied. Das Auto macht aber immer das Gleiche. Und deshalb bin ich einfach ein Fan davon, und ich glaube, das geht vielen von unseren Hörern genauso, von haptischen, echten Schaltern.
Ja.
Mann. So, und dieses Ganze, ich habe mich auch, muss ich sagen, aber vielleicht bin ich da jetzt auch ein ewig Gestriger, ich habe mich an Sprachbedienung, nur für Navigation, das finde ich super, also Navigationsziel einsprechen, gar keine Frage, ja, aber irgendwie meinem Auto zu sagen, bitte Sitzheizung auf Stufe 2 an, ja, hallo, warum, also ich will das nicht alles erzählen, ja? Naja, gut, Geschmackssache.
Hier, pass auf, kleines Rätsel, das Auto ist 4,95 Meter lang, wiegt 2,3 Tonnen, kostet 67.000 Euro, ist ein Elektroauto, was im besten Fall wahrscheinlich, also in diesem Blablabla luftfreien Raummodus, 450 Kilometer weit fährt, also in der Realität wahrscheinlich 300 oder so. Und was ist das zusammengenommen?
Also du möchtest wissen, was vom Auto du gerade redest. Ja. Kann ja alles sein.
Ja, pass auf, ich noch mal die Daten noch mal.
Ja, ja, ich habe verstanden.
4,95 Meter.
Ja, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass
so, wenn kostet 67.000 Euro.
Hast du gerade gesagt. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, Passat.
Nee, viel schlimmer. Ja, pass auf. Also, nee, es ist das Titelauto auf der Autoton Sport, und darunter steht, bei den Daten jetzt, ja, ne? Ist dies der beste Volkswagen aller Zeiten?
Ja, Fragezeichen. Ja, okay, alles klar.
Ey, was hat denn das mit dem Wort Volkswagen zu tun? Nix. Ein 5 Meter langes Elektroauto, was über 2 Tonnen wiegt und 67.000 Euro kostet, welches Volk denn, bitteschön? Wer soll das denn bezahlen?
Und den besten Volkswagen aller Zeiten hat es definitiv auch schon gegeben. Also, sorry,
also wenn,
an der Stelle, da muss eine Menge noch passieren. Schon, ne? Den besten gab's schon. Und da kann man jetzt drüber streiten.
Ist ein Golf 3 gewesen.
Da kann man jetzt drüber streiten, ob es irgendein Golf ist. Man kann auch drüber streiten, ob es vielleicht sogar ein Käfer war zu seiner Zeit. Man kann auch drüber streiten, ob es ein Phaeton war. Ja? Weil man muss schon sagen.
Nee, das ist ja kein Volkswagen. Pass auf, Volkswagen ist eine Marke, die Autos fürs Volk gebaut hat. Und zwar ganz lange.
Richtig.
Und irgendwann falsch abgebogen ist. Und jetzt sind sie aber ganz falsch abgebogen.
Ja.
Das ist doch so.
Ja.
Das ist noch falsch abgebogen. Was hat denn ein 5-Meter-Auto für 67.000 Euro, so ein Elektroklotz mit Volk, also fürs Volk? Ey, das ist doch Wahnsinn. Und gestern, wie immer, letzte Hunderunde, habe ich gesagt, ach, nachdem ich mich darüber echauffiert hatte, ich gehe die Hunderunde unten rum, Fruchtallee hoch und gucke nochmal bei VW ins Schaufenster. Und dann stehen 3 Autos nebeneinander. Das erste, was da stand, war so ein, heißt der Taigo? Das ist aus Brasilien. Das
klingt auch eher wie eine Kinderserie. Aber
wie genau, das ist ja ein höher gelegter Polo aus Brasilien.
Mhm.
1 Liter Hubraum, 1,0 irgendwas, kostet 38.000 Euro. Daneben steht, das habe ich dann plötzlich gedacht, oh, das ist ja fast schon ein Sonderangebot daneben. Daneben stand ein Golf GDI Edition 25 in Rot, der kostet 42. Da habe ich gedacht, oh, ist auch viel Geld, aber gegenüber dem Taigo günstig. Mhm,
ja.
Und daneben stand dann ein Tiguan 1,4 Highline XY ungelöst, der kostete 58.000. Ein Tiguan.
Ja.
So, und auch da, ey, sorry, was hat ein 3,80 Meter langer Mini-SUV aus Brasilien für 38.000 Euro mit dem Wort Volkswagen der Marke zu tun? Gar nichts mehr. Nichts mehr.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ich finde es traurig, diese Entwicklung.
Ja, ich, weißt du, was interessant ist? Ich habe hier den Autokatalog von 1996 mitgebracht.
Ja.
Und jetzt, wo du das gerade sagst, mich würde mal interessieren, weil ich glaube, du sagtest ja eben, Volkswagen ist irgendwann falsch abgebogen. Ne? Mhm. Mich würde mal interessieren, was der teuerste Volkswagen 1996 gekostet hat. Der teuerste. Also warte mal.
1996? Mhm. Ich sag 45.000 Mark.
Nee, ich glaube schon mehr. Also ich glaube, das. Ja, aber warte, ja, nee, das. Nein, wie kommst du auf 45.000 Mark? Nee, nee, das wird schon. Aber gut, ich guck mal. Lass mich mal gucken. Das ist doch mal interessant, ne? Weil du dieses mit dem falsch abgebogen. Wann war das, ne? So, wann hat man entschlossen oder hat man sich entschlossen, aus diesem, ich sag mal, Segment auch ein Stück weit auszubrechen? Und heute ist es ja so, die Autos, die sie haben, passen noch häufig in das Segment, aber die Preise halt nicht mehr.
Ach so.
Weißt du, wie ich das meine? Hm? So? Ja, weil das ist ja so, die bauen ja nun mal keinen Phaeton mehr. Aber wenn du jetzt guckst, wahrscheinlich hat ein Phaeton vor 20 Jahren in der Basisvariante 60 gekostet.
Mhm.
Ja, würde ich jetzt mal so in den Raum Euro. Werfen.
Ja, genau. Hier sind wir noch in D-Mark-Zeiten.
Hier sind wir noch, natürlich sind wir hier noch in D-Mark-Zeiten. Das Tolle ist, dass bei den technischen Daten die Preise nicht dabei
sind. Da sind nie Preise dabei. Es gibt eine extra Preisliste eigentlich immer.
Ehrlich?
Ja.
Ja, super. Und die habe ich nicht.
Autokatalog.
Na toll. Aber gut, dann gucken wir mal, welches das Modell war. Also, ja, teuer war wahrscheinlich ein Passat-Variant VR6 Synchro.
Ja, da würde ich sagen, oh, ein Passat, der hat 49.000 Mark gekostet, sag ich mal.
Hm, okay. Gut. Ich werde das gleich nochmal eruieren, während du irgendwas quatscht. Aber eine Caravelle 2,5 Synchro war wahrscheinlich auch nicht billig, ne?
Das ist schon ein Bus.
Ja, ja, genau. Genau. Aber das würde mich tatsächlich aber interessieren.
Weißt du, was ich meine? Da gab es aber die normalen Autos noch. Da konntest du auch noch einen Golf 1,6 kaufen. CL. Ohne Extras.
Ja, und du hast ja immer damals so diese Einstiegspreise, ne? Die waren dir immer bewusst. Ne? So ein Polo, ja, kostet halt ab 12,9. So.
Genau,
ne? Richtig. So. Und dann wusstest du, okay, bei einem Polo, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, so ein Auto kaufen möchtest für deine Tochter, tust dir einen Gefallen, bestellst noch eine Klimaanlage und eine Sonderfarbe und vielleicht noch eine Alufelge und dann kostet das Auto 15,3 und dann hast du ein schönes Auto, was einen gewissen Werterhalt hat, sicher ist, gut von A nach B fährt und du warst safe.
Ja. So.
Heute, du hast halt recht, sind diese Preise tatsächlich alle absurd und ich mache da keine Ausnahmen bei irgendwelchen Marken. Ich glaube, man wundert sich auch mittlerweile, wenn du, ja, dass es kein schlechtes Auto ist, aber auch wenn du jetzt guckst, es gibt ja auch gerade wieder ein neues Lexus-Modell. Ich glaube, das sind alles tolle Autos, ne? Aber wenn du die Preise siehst, sitzt du da jedes Mal und denkst, mach ich das?
Ja, du meinst und, diesen kleinen Lexus, ne? So Golfgröße.
Ja, ja, genau.
Kostet auch weit über 40.000.
Ja, ja, ja. Ne? Und wenn du dann, und das habe ich habe mir neulich mal so eine Wettbewerbsübersicht angeguckt von gebrauchten Autos und vor allem waren da alle möglichen Marken drin, was die so anbieten. Und wenn du guckst, und das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja auch der Grund, weshalb jetzt diese Woche in den Zeitungen überall drin stand, dass die großen Firmen SAP vorneweg Tesla auslisten. Weil klar, durch diese Preisanpassung nach unten bei Neufahrzeugen ziehen die Gebrauchtwagenpreise komplett in den Keller und das bildet ja keine Kalkulationsgrundlage mehr im Leasing. Und wenn du halt guckst, was gebrauchte Tesla und so auch kosten, das ist alles also billig, weißt du? Also im Verhältnis.
Ja, ja klar, ich hab gelesen, der Durchschnittsgebrauchtpreis ist irgendwie 17% unter dem eines vergleichbaren Benziners, ne?
Boah, ja, das ist für mich, ja, das ist, ich mag diese statistischen Werte ehrlich gesagt nicht, weil das ja nur komplett eingeschränkt vergleichbar ist. Man eigentlich ja, es ist schwer zu vergleichen, aber wird wohl so sein. Also lass das mal die 17% sein. Gefühlt ist es noch mehr. Und wenn es das Ausland nicht geben würde, was eben teilweise noch das Thema Elektromobilität fördert, dann würden die Autos gar nicht abfließen. Also von daher.
Mir wurde, ach, guck mal hier, ich bin so geil. Was, was ich gerade gegoogelt habe?
Ich bin so geil.
Nee, pass auf, Preisliste 1996, VW, pass auf. Jetzt kommt's, halt dich fest. Ich bin echt gut. Ein Passat VR6. Golf. Ah, das ist nur die Golfpreisliste. Also, hier, pass auf. Ein Golf VR6 Highline. Mit allem Scheißdreck drin, ja? Also volle Hütte. Mit Automatik, viertürig, bla bla bla. 47.000 Mark.
Ja, genau.
Ich sag, der Passat kostet 49. Ich liege da ganz gut.
Ja, ich weiß es nicht. Aber, ja.
Und es geht aber los bei 22.000 Mark. Für den Golf. Mm, okay. Ja? Für den CL.
Ja. Wir gehen gleich mal wieder ein bisschen auf klassischere Autos ein. Ich muss aber noch mal eine Sache sagen. Wir haben, oder ich habe sehr viele Zuschriften und auch ein paar Hinweise bekommen zu unserem Future Classics Podcast über den Saab. Und weil wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass uns die Marke fehlt. Und da hat der ein oder andere geschrieben, einer unserer treuen Hörer, dass irgendwie er sich so richtig, was eine Automarke angeht, nur mit einem Saab so richtig identifizieren kann. Also, und vielleicht sind unter unseren Hörern, ich habe es ja auch schon erwähnt, proportional viele Saab-Fans, aber offen gestanden, ich glaube, es geht vielen so, wenn man sowas hört und auch so einen Podcast hört und dann hört, dass es die Marke jetzt ja schon ja, über ein Jahrzehnt quasi schon nicht mehr gibt. Ja, da haben viele eine Träne im Auge, weil einfach Saab so eine tolle Marke und so tolle Autos war. Und auch so ein toller Habitus. Ja? Auch wenn die natürlich am Ende, klar, nicht mehr so Saab waren, wie sie es mal ursprünglich gewesen sind. Gar keine Frage. Aber man merkt, dass da viele sind, die irgendwie diesem Thema hinterher trauern und sich in so einem Auto auch wirklich immer sehr wohl gefühlt haben.
Ja, war auch eine coole Marke immer.
Ja. Ja.
Aber coole Marke. Ich bin ja auch ein großer Fan von Auto Bianchi.
Ja.
Es gab ja mal ein Auto Bianchi A111, nicht nur 112. Mhm. Und der 111 war eine Limousine im Format eines Fiat 124.
Ja, okay.
Aber mit Frontantrieb. Quer eingebauter Motor.
Aha, okay.
Und vorne mit so flächigen Scheinwerfern, die so um die Kurve gingen. Innen drin drei Rundinstrumente hatte, nicht zwei, sondern drei.
Okay.
Und Holzarmaturenbrett und richtig geil gab es von... Ich glaube, von 69 bis 72, 73 oder sowas.
Aha, okay.
Extrem selten A111. Und mich besucht hier mein Nachbar letzte Woche, Stefan, der ist gebürtiger Franzose. Und sein Vater war zu Besuch aus Frankreich. Sehr, sehr nett. Und der steht auf alte Autos und wollte mal vorbeikommen. Hat selber seit Jahren Maserati Biturbo Spider, einen ganz frühen 85er.
Mhm, ja, okay.
Und sein erstes Auto war ein Audi Bianchi A111. Und da habe ich zu Stefan gesagt, da haben wir uns ganz lange drüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, Wahnsinn, das ist der erste Mensch, den ich in meiner Laufbahn kennenlerne, der ein Audi Bianchi A111 mal besessen hat.
Ich gucke mir das gerade an, ich bin total...
Und er hat dann so geile Storys erzählt, wie sie hatten dann so Probleme, dann war also Motor und Getriebe sitzen quer vorne drin und da gab es dann Probleme mit dem Simmering wohl vom Getriebe, vom Motor und dann ist immer Öl rausgelaufen und dann aber auch auf die Kupplung.
Mhm. Und das dann, ist gut, ja, dann kuppelt sich das super.
Genau, kuppelt sich das super. Das war das größte Problem von dem Auto, hat er mir gesagt, aber das war ein sehr fortschrittliches Auto, sehr geil.
Naja, deshalb wundere ich mich gerade, weil das ist ja tatsächlich die Form eines Fiat 124 oder, weiß ich nicht, sämtlicher Ersatzprodukte. Ja, ich habe ja dann immer den Seat vor Augen, ne? Aber eben mit Frontantrieb, was ja völlig unüblich war.
Genau.
Und eben ja auch bedeutete, keine Ahnung, also der hat ja dann wahrscheinlich keinen Kardantunnel nach hinten, oder?
Nein, die haben ja schon angefangen mit Frontantrieb, die Primula war ja der Vorgänger und Audi Bianchi Primula hatte auch schon Frontantrieb.
Ja, aber auf einer eigenen Basis kann man es ja nachvollziehen, aber dann eben 124er
Karosserie. Das ist nicht die Basis vom 124er.
Okay.
Das ist auch nicht die Karosse vom 124er.
Okay, es sieht nur so aus. Ah, okay. Das war also ein eigenes Auto.
Ein eigenes Auto und...
ja, tatsächlich optisch sehr ähnlich, ne?
Ja, genau. Und sehr hübsch ist der in der Facelift-Variante, in Anführungsstrichen, weil dann hinterher die Rückleuchten geteilt waren. Das sind zwei Streifen, wie heute bei einem Genesis.
Sehe ich hier so.
Genau.
Ja. Ja, ist ja eins der Autos, die ich tatsächlich auch sehr in Erinnerung habe in Spanien.
Oder so. A111 ist so geil. Dann habe ich mal direkt jetzt die ganze Woche mal bei Le Parking geguckt. Und es gibt tatsächlich, die stehen natürlich nur in Italien, welche zu verkaufen. Mhm. Es gibt irgendwie so 6 oder 7 Stück im Netz. Mhm. Und die kosten von bis. Also gibt es für 1500 Euro, gibt es auch für 13.000 Euro. Mhm. Die Frage ist, welcher ist der bessere?
Ja, der, bei dem der Simmering
gewechselt wurde schon. Ja. Ja, total cool.
Ja, schöne Sache. Ja, schöne Sache.
Das war ein schönes Gespräch hier. Das war mal, also jemand, der ganz andere Autos in seinem Leben gefahren ist in Frankreich, wie wir hier so fahren. Und das war total nett. Wir haben uns hier so ein bisschen verquatscht. Ne?
Ja, das ist ja, ich habe das ja auch schon mal erzählt, das wäre ja auch nochmal so mein Ding, so ein Seat aus der Zeit. Und dann eben so einen ganz typischen, die es halt in Spanien halt auch nur gegeben hat.
Ich finde am besten Boca Negra.
Ja, das war ja dann schon eine sportlichere Form.
Total
ja.
geil.
Ja.
Das Gegenstück zum 428 Coupé eigentlich.
Ja. Es ist auch so ein Mythos. Siehst du aber auch so gut wie gar keine fahren und auch ganz schwierig in guter Karosseriesubstanz, weil vielleicht kann man das so nennen in Zukunft, das GTI-Syndrom zuschlägt, weil das halt alle dann nur junge Leute gefahren haben, so ein Auto, und natürlich auch aufgefahren haben. Ne?
Ja.
So. Und irgendwann war es dann halt auch nichts mehr wert. Und deshalb sind jetzt in Spanien, es ist auch echt schwierig, da so einen richtig guten Seat zu finden. Am besten so ein 1430 heißt der, glaube ich. Und den gibt's ja, habe ich ja schon mal erzählt.
Jetzt ist immer der Hubraum, ne? 14,
ja, genau.
Es gibt 1430 genau. Und es gibt, glaube ich, auch...
1200er gibt's.
Genau, ich glaube, 1430 war das Topmodell, ne?
Ja.
Kann
genau,
sein?
Genau, ja, ne? Genau. Und ich hätte ja gerne, habe ich ja schon mal erzählt, weil ich es so skurril finde... Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal einen finde, der irgendwie zum einen was taugt und vielleicht auch ein bisschen besondere Farbe hat, am liebsten gelb, mit dem Mercedes-Dieselmotor. Ich finde das irgendwie so skurril, dieses Auto so.
432 mit Fiat, mit dem
ja, Mercedes. Mit dem Mercedes-Dieselmotor. Ja. Das ist irgendwie so quer.
Ja, aber ne? Das ist genauso quer wie ein Opel Omega mit einem BMW-Turbodieselmotor.
Ja, genau.
Das ist auch so,
genau,
wie du sagst,
ja,
oder?
Ja, genau.
Das war auch cool, ne? Ein Omega mit BMW-Turbodieselmotor.
Mhm. Ich habe gestern habe ich bei Facebook gesehen, einen tollen Opel Senator, hat er irgendwie geschrieben, ich glaube von seiner Mutter, aus erster Hand, ein 24-Ventiler. Und der sah auch wirklich absolut original und geleckt aus, ne? Originalfelge, dieser Riesenmotor da drin. Das ist ja so wirklich so ein riesen Sechszylinder-Reihenmotor. Und innen hatte der dann diese typisch Opel-plüschig, also nicht mehr ganz so plüschig wie früher, aber eben Veloursitze. Und es war, muss man sagen, wahrscheinlich leider eine Automatik, ne? Ich glaube, um so richtig mal zu merken, was das für ein genialer Motor war, weil der ist wirklich erhaben. Also alle, die ein bisschen Ahnung haben davon, sagen, dieser 24-Ventil-Motor damals, 6-Zylinder von Opel, der konnte richtig was. Ne? Aber klar, wenn du den in den Senator baust mit Automatikgetriebe, dann ist das eben auch nur ein ruhiges, relativ zügiges Reiseauto, aber jetzt kein echter Kämpfer. Dazu brauchst du dann schon so ein Omega mit Schaltung. Ja. Schon cool. Und diesen... Irmscher Sportsitzen, die es damals dann gab. Gab es also richtig coole, Irmscher stand, glaube ich, drauf, aber es sind, glaube ich, Karo-Sitze, ne? Genau. Und schon cool.
Also, waren das solche mit dem Netz in der Kopfstütze?
Ja, sind es definitiv, ja, genau. Und mit Teilleder. Schwarzes Leder an der Seite, dann so ein cool. Typischer 90er Stoff. Ich muss sowieso sagen, wir reden ja gefühlt, weil die Autos hier ja bei dir auch nicht so auftauchen, immer sehr wenig über das Thema Volkswagen, Opel. Und da gab es so tolle Modelle, auch noch
Die Szene ist so eng, ja. Da kommt nichts raus, die Autos haben keinen Marktwert. Ganz schwierig.
Ja, und es ist auch, muss man ja auch sagen, es ist dann immer schwierig, so echte Spitzenfahrzeuge zu finden, weil du hast, wenn du so ein Auto hattest und der hatte vor 15 Jahren einen gewissen, ich sag jetzt mal, Restaurationsbedarf wäre es eigentlich gewesen. Es ist aber nur eine TÜV-zu-TÜV-Reparatur gemacht worden.
Eine Überarbeitung.
Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ne? Ja. So, weil du halt auch gesagt hast, naja, der Wagen hat einen Wert von, keine Ahnung, 2.800 Euro. Da stecke ich ja jetzt keine 5.000 Euro Karosseriearbeiten rein.
Ja, aber ich gehe jetzt auch bei und der Lupo wird ja auch eisgestrahlt im nächsten konserviert.
Ja, sind wir uns ja aber auch alle einig, dass das geisteskrank ist.
Ja, ich habe ja diese Woche gepostet, ich habe dieses Buch gefunden.
Ja.
das Lupo-Buch noch ja. eingeschweißt.
Ja, und so. Ja, was du immer für einen Scheiß postest und die Menschen springen drauf an. Nein, ist ja richtig.
Also nee, würde ich ja genauso. Und da hat mir einer geschrieben, ein ganz netter Mitstreiter sozusagen hat mir geschrieben, das Männerpuzzle setzt sich langsam zusammen.
Habe ich gelesen. Ja. Ich muss auch immer lachen. Und vor allem, wenn du, wie war denn das? Du hattest ja nochmal ein Bild nachgeschoben, eigentlich von vorher, nämlich mit dem Transport des Lupo, als er angekommen ist.
Ja.
Und dann haben die Leute schon gedacht, ach, ich habe wieder verkauft oder was?
Ja.
Ja, schon verrückt. Schon crazy. Nein, und ich habe ja hier diese, schade, wie gesagt, die Preise stehen hier nicht, aber der Autokatalog von 1996 und auch da merkst du halt schon, also da ist langsam Opel dann in so eine, wie soll ich das sagen, in so einen Weg, also auch da so einen Weg abgebogen, wo sie austauschbarer geworden sind, ne? So irgendwie nicht mehr so prägnant. Ich finde, wenn du einen Omega A siehst, war das ja optisch ein innovatives Auto.
Wahnsinn.
Oder nicht?
War voll aerodynamisch.
Ja, genau.
Also, wo ist das denn?
Ja, genau. Yeah. Genau. Auch mit den Radkästen hinten und mit der Front, mit den integrierten Scheinwerfern. Das war ja alles total, wirklich, genau wie du schon sagst, aerodynamisch. Und wenn du dann Omega B siehst, dann sieht der nicht schlecht aus und gefällig, aber irgendwie nicht so.
Langweilig.
Der fetzt nicht, ne?
Genau. Nee, der ist nicht so revolutionär.
Ja, das ist der Punkt. Ja, stimmt.
Das ist einfach nur eine gut gemachte Limousine.
Ja.
Aber der Omega A kam ja nach dem Rekord und, ne?
Ja. Genau, ist ja, so ja. Und ganz ehrlich, da waren das Welten.
Ja, aber das ist ja ein Quantensprung gewesen.
Ja, Quantensprung.
Und war dann aber auch gleichzeitig nicht irgendwie in Anführungsstrichen Bieder, sondern war dann auf neuestem aerodynamischen Stand ja auch so.
Ja.
Und auch von der Formgebung.
Ja.
Wo du sagst, oh, puh. Aber
ist so.
Genauso ist so. wie der Ford Sierra rauskam. Der hat mich total beeindruckt, den ersten, den ich gesehen habe. Der einfache, das waren zwei Dreier, der keinen Kühlergrill hatte, nur die Scheinwerfer vorne drin.
Genau.
Alter, was ist das für eine Future-Kiste?
Ja.
Das ist
ja
wie ein UFO.
Ja.
So.
Ja.
Auch der Sierra, genauso auch in der Zeit, war so ein wahnsinnig uniques Auto, wie der auf dem Markt kam. Also was ganz Besonderes.
Du hast recht. Ich habe eben gerade tatsächlich Ford vergessen. Und auch da der Nachfolger von so einem
Granada oder Taunus, keine Ahnung. Mm. Und dann sagst du dir, Alter, ey, ihr habt mir aber Gas gegeben. Ne? So.
Ja, und damals war Ford eben auch noch ein Auto, was deutlich auch für unseren Markt gemacht war. Ne? Also das war ja nicht so, dass sie irgendwelche Modelle genommen haben, die sie in Amerika hatten und gesagt haben, komm, die bringen wir mal nach Europa und dann müssen die damit klarkommen mit dieser komischen, keine Ahnung, Kiste, Größe,
nee, der Innenausstattung. VW hat damit doch angefangen, hier der Fox, der kam doch auch aus Brasilien, ne, der VW.
Ja.
Und der Fox war der Nachfolger vom Lupo und da hast du auch, das sind so Autos, das heißt, ey, das ist der Nachfolger, er ist aber komisch, sieht aus wie der Vorgänger. Das ist so, denkst du so, hä?
Ja.
Diese Brasilienkiste jetzt, das ist der Nachfolger von diesem Ingenieursauto? Komisch.
Ja. Du hast recht.
Und was
das war aber was, gefühlt was, auch so ein richtiges Billigauto.
Ja, richtig, ne? Scheiße. Und was an den Lupo, finde ich, komplett wieder anknüpft, da, das ist der Up.
Ja.
Ich finde den VW Up, das ist ein richtig gut gemachtes Auto.
Das stimmt.
Das ist auch ein Future Classic übrigens. Mhm. Da werden jetzt viele wieder lachen, abschalten oder im Stinkefinger vorm Lautsprecher sitzen. Ey, guck dir den Up mal genau an, was das für ein gut, auch im Innenraum.
Vom Transistorradio.
Ja, oder auch die Ideen, die da hatten mit diesem, dass dein Handy das Display fürs Navigationssystem ist, mit dieser Halterung. Richtig gut gemachtes Auto. Ja, richtig geil. Der Up wird mal ein Klassiker.
Das stimmt. Weil ich habe auf.
Und nicht der Seat Mii. Oder der Skoda City Go.
Ja.
Das muss der Original Up sein.
Skoda City Go, stimmt. Den gab es auch. Ja, ist alles gleich. Ja. Ich habe auf der Autobahn ein Auto überholt.
Du hast ein Auto überholt?
Ja, pass auf. Diese Woche, bei dem ich dachte, ist das jetzt ein ganz neues Modell? Habe ich ja noch nie gehört. Und dann habe ich kurz nachgeguckt. Und den gibt's schon gar nicht mehr. Ein Opel Karl. Kennst du den?
Ja, klar.
Hast du den vorher? Was? Ja, klar.
Klar,
ich habe den gar nicht null auf dem Zettel gehabt, ein Opel Karl.
Nee, hab ich auch nicht mal auf dem Zettel.
Null. Achso, okay, Joke. Weil
habe ich auch nicht auf dem Zettel, aber kenne ich.
Also ich überhole den und sehe den Schriftzug Opel Karl und denke so, Opel Karl? Was ist das?
Ja.
So. Und dann so, keine Ahnung, ist irgendwann auch ausgelaufen. Hat es auch nur ein paar Jahre gegeben, nur wegen Erfolglosigkeit geschlossen. Ja. Oder auch auf dem Scheiterhaufen der Rendite, whatever. Ja. Aber wird auch kein Mensch in Erinnerung behalten. Also auch wenn du dir die Form anguckst, und ich habe ihn dann als Beispiel genommen, weil ich mich dann mit einem Kollegen von mir dann irgendwie kurz mal, der sagte zu mir, mit eurer Folge mit dem Opel Adam, da liegt der völlig daneben. Und da habe ich gesagt, boah, nee, also an den Opel Adam wirst du dich erinnern können, aber an die meisten anderen eben nicht.
So. Stand gestern wieder einer neben mir an der Ampel, ein Adam, in schwarz mit weißen Dachdingern, also Dachsäulen. Und hatte eine weiße Alufelge, aber schon 17 Zoll oder so groß.
Genau, ja, ja. War es ein Turbo?
Nee, war, glaube ich, kein Turbo. Okay. Aber es saß auch eine nette Dame drin. So. Es war so stimmig, weißt du? Der stand da so neben mir an der Ampel. Da habe ich gesagt, hey, guck mal, schickes Auto. Das wird auf jeden Fall ein Klassiker.
Ja, und, witzigerweise rennt trotzdem noch keiner jetzt los und sagt, ja, ich gucke jetzt mal nach einem Adam, weil es gibt noch so viele. Du gehst bei Mobile rein und denkst, ach, kann ich mir noch Zeit lassen, weißt du, so, das ist genau. Oh, ja, noch ein bisschen Zeit lassen.
Ja, und sind noch viel zu teuer, wir müssen billiger werden.
Genau, die müssen noch ein bisschen billiger werden. Und dann ein Turbo und dann so und so.
Genau, ne? Habe ich auch letztens einen gesehen. Ich habe so einen Turbo S mit diesem S-Schriftzug hinten an der C-Säule, habe ich einen roten gesehen mit schwarzem.
Ja, ich habe einen blauen gesehen. Ja. Und das ist ja auch so ein richtiges, geiles, knalliges Blau, metallic. So. Cool. Ja, ja. Aber ich habe jetzt hier mal die Seite aufgeschlagen mit Ford, ne? Und da war auch schon, Ford war eine unsägliche Zeit, auch 96. Also alles, was du hier siehst, Opel und Ford, schlecht.
Der Fiesta war ganz schlimm.
Der Fiesta war ganz schlimm, weil der Fiesta war der alte und dem haben sie dann eine neue Front verpasst. Also
und,
auch so.
Und dann haben sie gleichzeitig noch in Deutschland als Mazda 121
verkauft. So ist es, genau.
Und das war auch, genau, da war ich auch ganz entsetzt. Das ist auch Facelift gleich... okay, hat nur für die Botox-Spritze gereicht. Die große Chirurgie, die durfte leider nicht.
Ne? Ja, und so. Dann steht hier, den alten gibt es auch weiterhin für Einsteiger, weil sie haben die alte Front, die allerbilligste Variante war dann noch der alte. Und ich hätte den genommen, viel schöner. Ja. Aber was ich auch, also jetzt wird vielleicht der eine oder andere von euch sagen, ja, das waren aber gute Autos. Das kann ja sein. Aber zum Schlafen langweilig, ja. Und es ging ja weiter hier im Ford Escort, der ja, ich sag mal, nicht mal als Cabrio, gerade auch so die letzte Variante mit diesen seltsamen Rückleuchten, die irgendwie nicht zum Rest des Designs passten. Alles war relativ gerade und dann diese ovalen Rückleuchten da drin, war nicht wirklich schön. Und wenn du dir den Mondeo aus der Zeit anguckst, ist ganz ehrlich, ja, natürlich, klar, kommt jetzt jemand um die Ecke und sagt, ja, ein ST220 oder was auch immer es damals gab. Ich weiß nicht, was die größte Motorisierung war. Ich glaube, 170 PS. Ja, aber... Haut mich nicht um.
Klubschaugen-Scorpio,
das wiederum, ja.
Nee, mochte ich nie.
Ja.
Ich weiß, gibt's mit Cosworth-Motor, bla bla bla.
Genau, und Knautschi-Leder. Aber auch da, ne, aber auch da ist es halt so, richtig schlimm ist eigentlich der Kombi. Weil der sieht, hinten sieht er aus wie 10 Jahre älter und vorne ist er halt genauso hässlich wie der andere auch. Sehr, sehr spezielles Auto. Ja, und das einzige Auto, was wirklich gut aussah, gutes Design hatte und auch gefällig war, war tatsächlich der damalige, was war ja die zweite Generation Ford Probe. Die Forden waren nicht doof, an der hat es nicht gelegen. Ja, so diese typische große Coupé-Form, der konnte, finde ich, optisch schon mit einem Calibra mithalten. Auch, ne, fand ich schon gut. War ja aber auch so ein, ich sag mal, aus Amerika rübergeschossenes Coupé. Die gab es ja in Amerika.
Nicht aus Japan?
Nee. Ich glaube nicht, oder? Also, an dieser Stelle muss ich unbedingt schneiden, weil du hast nämlich recht, das ist nämlich ein Mazda MX-6 darunter. In das Modelljahr 1996 rollt das Sportcoupé Probe, technisch baugleich mit dem Mazda MX-6.
Das sieht man ihm doch auch schon an.
Ja. Ja.
Ja, Jens. Ja,
so war das.
Aber auch 96 da, ne? Ist 28 Jahre her.
Aber auch da, Jens, wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen, oh, ich habe hier noch einen Mazda MX-6, 34.000 gelaufen in Gelb. Wäre auch was für hier, finde ich. Schönes Auto eigentlich, aber siehst du auch gar nicht mehr. Gab es schon mit V6?
Ja, gab es auch den Mazda Xedos.
Gab's genau.
Ja. Xedos, diese kleine Luxuslimousine.
Den mochte ich damals richtig gerne.
Im Endeffekt die Luxusvariante des 626 und dann mit 2 Liter Sechszylindermotor.
Genau. Den es ja auch im MX3 gab, nebenbei.
Nee, das war ein 1,8er.
Das war ein 1,8er? Okay. Ja. Scheiße.
Ach, so viel kannst du gar nicht rausschneiden. Ach, du der Kacke. Podcast wird heute nur 30 Minuten lang.
Ja, genau. Ich fand bei dem Xedos auch total super, dieses Cockpit mit den Bediensatelliten.
Kann mich nicht dran erinnern.
Nee? Das war ganz cool gemacht. Die Mittelkonsole war recht clean und er hatte einige Bedienelemente so in Lenkradnähe um das Kombi-Instrument herum.
Der war echt schön.
So ein bisschen
wie der Citroen Visa.
So ein bisschen, ja, oder mein BX. Ja, aber das war schon eine coole Zeit. Bei den Japanern war das noch okay, die 90er. Da war noch einiges an interessanten Autos dabei. Ja, wie gesagt, Ford hat stark nachgelassen damals, finde ich. Siehst du ja auch heute. Also aus diesen Baujahren findest du ja heute keine besonderen Autos, die irgendeinen Reiz haben, hier zum Beispiel mal aufzutauchen. Ja, und Volkswagen, naja, gut, den gab es auch bei Ford. Auch die schöne Geschichte mit dem. Könnte man auch mal drüber reden, tatsächlich, über so einen Charan und einen Galaxy. Weißt du?
Ja.
War ja ein Auto in einer Fahrzeugklasse, wie es sie in Deutschland bis dahin nicht gegeben hat. Bei deutschen Autos.
Mhm.
Oder?
Ja.
Weil es war eine Nummer kleiner als ein T4-Bus. Mhm. Und hatte aber für die ganze Familie Platz. Und man hat die viel gesehen. Also. Und nicht umsonst war dann, und ich glaube, das hat ja damals Opel auch über eine bestimmte Zeit gerettet, die Weiterentwicklung etwas kleiner, etwas kompakter, aber viel Platz, Zafira. Ist das ein Future Classic als OPC?
Als OPC, sicher. Hast du mal einen gesehen, OPC?
Mhm.
Wo denn? Wann denn?
Wie, was meinst du jetzt?
So ein Zafira OPC, wo fährt denn hier einer rum?
Nein. Also ich finde die ab und zu mal bei Mobile und dann steht da aber auch immer drin Motortuning, dies, das, anders. Also richtig nochmal irgendwie was, wo du denkst, original?
Nee, findest du nicht.
Findest du nicht, ja. Naja, also tatsächlich muss ich gestehen, wenn ich das hier so sehe bei den Volumenbaureihen, das sind dann immer nur die Topmodelle, die dich ansprechen bei Opel, Ford und Volkswagen. Bis auf den Golf 3. Der fühlt sich immer noch für mich heimelig an. Das war damals noch so ein bisschen so mein Traum. Aber auch nur ganz kurz.
Ein Golf 3?
Ja, schon.
Welche Farbe?
Das ist die Move Perlefect.
Achso, ein VR6 direkt.
Nee, es gab ja Sondermodelle in das die Move Perlefect. Mir hätte damals locker ein GT Special mit 90 PS, das wäre gut gewesen.
Gut. Sind heute auch alle gut.
Ja, aber das war ja eigentlich, ja, es gibt ja besonderere Sachen, ne? Ich fange ja jetzt nicht an mit einem Ottmar Alt VR6.
Gab's das?
Bin ich mir nicht sicher.
Ottmar Alt, doch, da gab's irgendwas, ne?
Ottmar Alt gab's definitiv. Kennst du das, ne? Der hatte richtig krasse Sitzmuster. Ottmar Alt halt. Draußen Schriftzug, Ottmar Alt. Das werden die meisten Hörer jetzt tatsächlich mal googeln müssen. Das ist, glaube ich, eines der eher selteneren Sondermodelle beim Golf 3. Den gab's auch als Kombi.
Golf 3.
Ottmar Alt. Mhm. Habe ich mal durch Zufall irgendwo.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich meine ja, vielleicht liege ich auch da falsch. Heute kommt es nicht mehr drauf an. wenn ich das heute richtig gesehen habe, als ich hier aufgeschlagen bin, hat der Jens überhaupt gar kein neues Auto in der Garage. Ey, was ist denn hier los? Was hast du denn die ganze Woche gemacht, sag mal?
Autos verkauft.
Ach, was denn?
Den Z8 habe ich verkauft.
Ach, ist er weg? Tatsächlich? Ja, witzig. Schön.
Ich habe Autos verkauft. Du, kein neues. Wieso? Hier steht doch ein neues. Hier steht ein Porsche in Riviera Blauer 993 im RS-Look. Hast du gar nicht gesehen?
Doch, ich habe den gesehen. Steht und ich habe mich
Fotowand,
gefragt.
Ganz groß.
Und ich habe mich gefragt. Ach nee, das ist ja gar nicht der vorher. Oh Gott. Ja, du hast recht. Klar.
Ja, yeah, der ist gekommen diese Woche.
Oh Gott. Ja, das ist auch. Kannst du mal was über das Auto erzählen?
Da haben schon Leute geschrieben, also dass sie gar nicht verstehen, dass ich einen RS-Klon handeln wollen würde, weil ich mich bei irgendwem wollte ich mein Auto nicht handeln, weil es war irgendwie so ein GT-Blablabla-Nachbau, keine Ahnung. Also es ist ein 993 in Riviera Blau, ein C2-Handschalter, nee, C4-Handschalter, also ein Allrad.
Die Farbe könnte übrigens in Amerika auch Miami Blue heißen, ne?
Das gibt ja auch Miami Blau, ist aber anders der Farbe.
Ah, okay.
Ist heller.
Okay.
Und ist ultra selten. Also der jetzige Besitzer hat das Auto nur gekauft, weil er einen Riviera Blau 993 gesucht hat. Und es ist eine deutsche Erstauslieferung. Der ist hier mal bei Raffaele ausgeliefert worden. Ach,
ja, hat auch den Aufkleber noch in der
Scheibe. Ist dann aber ins PZ Hannover gegangen und ist schon 1998 nach England gegangen, der Wagen.
Okay.
Und hat,
die Engländer.
Hat eine, ja, wie sagt man das, Sonderbestellungsausstattung schon damals gehabt. Und zwar, er hat zum Beispiel diese Ledersportsitze, diese elektrischen, mit der Hartschale hinten und diesen Wagenfarbe lackiert. Mhm. Das ist auf Werk original bei dem Wagen.
Okay.
Und er ist in England mit echten RS-Teilen zum RS-Klon umgebaut worden. Also diese Spoiler-Transen sind alle original von Porsche. Es ist kein Nachbauzeug dran oder so. Und das macht ihn auch ein bisschen wertvoller. Das kostet richtig, also theoretisch könnte man, das hatte auch der Besitzer mal überlegt, ob man die Spoiler wieder alle entfernt, sozusagen. Das war immer so eine Option. Und klar kannst du die entfernen, da kriegst du richtig Geld für die Dinger. Ne? Weil die halt Originalteile sind.
Ja, er sieht ja schon sehr krawallig aus, ne?
Genau. Fährt auch krawallig. Er hat leichte Leistungssteigerung durch seine Auspuffanlage, ist auch alles eingetragen. Hat auch einen guten Sound, das Auto und so. Klingt auch ordentlich. Und schöne Sache.
Und was kostet sowas?
119.000 Euro.
Ui, was hat er gelaufen?
160.000 Kilometer.
Ja, und wann ist er wiedergekommen, was hast du gesagt? Aus
England?
Ja.
Das ganz cool. Der kam aus Spanien jetzt wieder. Also der hat ihn in Spanien gekauft. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Engländer ihn mit nach Spanien genommen und hat ihn in Spanien.
Das gibt's ja häufig.
Genau, und hat ihn in Spanien dann nach ein paar Jahren verkauft. Und der Besitzer hat ihn in Spanien blind auch gekauft, was er sonst nie macht. Die sind dann in Spanien im PZ gewesen, haben einen Check gemacht und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, ich kaufe den. Dann war der hier nochmal bei Porsche. Es gibt von Porsche, kannte das gar nicht, es kostet richtig Geld, gibt es von Porsche eine Prüfung zur Werksausstattung des Fahrzeugs und was, ob alles echt ist, also Matching Numbers und so weiter. Und das ist kein 111-Punkte-Check, sondern ist so eine...
Eine Geburtsurkunde, oder nicht?
Auch nicht.
Nee?
Das ist so ein richtiges, zum Aufklappen, okay. So ein ganz... ganz fettes Ding, wo alle Nummern, wo alles geprüft ist.
Gibt es bestimmt gratis.
Nee, es kostet 800 Euro oder was. Ja. Audi Tets, bla bla bla, so heißt das Ding. Das hat er auch, ist auch dabei. Hat ein Checkheft, ein geführtes, natürlich verschiedene Werkstätten drin. War hier im PZ zu einer relativ umfangreichen Wartung gibt es einige Rechnungen, was hier gemacht worden ist. Ein Top-Auto reinsetzen, fahren.
Ja, muss ich gerade lachen, wenn du sagst, er ist in Spanien gefahren, weil in Spanien das meiste, was ich kenne und die meisten Straßen mit so einem Auto ist anstrengend. Das ist irgendwie alles anstrengend. Auch mit der Art der Parkplätze und Bordsteinen und bla 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 bla. Also eigentlich kannst du das nur irgendwo benutzen, wo entweder nur gutes Wetter ist und du das Auto am besten wieder gleich in deine Garage fahren kannst. Aber interessant. Ich muss immer lachen, wenn du sagst, ein Auto ist nach England gegangen. Was mir damals immer aufgefallen ist in der Anfangszeit bei Mercedes, haben die Engländer relativ viele aufgrund der damaligen Währung und auch der damaligen Vorteile, haben relativ viele Engländer in Deutschland die Autos gekauft. Hatten dadurch Vorteile. Und Blau ist immer eine Farbe gewesen, die in England besonders gut ging. Also liegt vielleicht, ne? Es ist so, es ist bestimmte Farben in bestimmten Ländern deutlich besser gehen. So.
Ja, klar.
Ja. Und wo ich noch nicht hintergestiegen bin und ich mich immer darüber ärgere, weil ich da das eine oder andere Mal drüber rede und ich es nicht rauskriege, warum in Spanien häufig grüne Mercedes gekauft worden sind in den 90ern. Also
Ist das so?
Ja, du siehst recht viele dort in grün und auch viele grün-grün, also innen grün, außen grün. Und ich komme nicht dahinter, also mir kann das irgendwie keiner so richtig erklären, warum das so ist. Das meistens hat das ja einen Grund. Meistens ist irgendwie, keine Ahnung, so. Keine Ahnung, ob es irgendwie, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beschreiben.
Ich auch nicht.
Derjenige, der das weiß, kann das ja mal sagen. Es gibt Auffälligkeiten in Farben. Und bei den Engländern ist es tatsächlich so gewesen, die haben sehr, sehr viel, also wirklich Farben bestellt. Damals zum Beispiel, als der SL rauskam, der R230, haben die häufig Jaspis Blau bestellt. Jaspis Blau ist eine Farbe, die hat in Deutschland kein Mensch bestellt. Das war so ein blau-metallic, so mittleres blau-metallic. Irgendwie weder dunkelblau, sodass es edel war, noch war es hell irgendwie als besonders, sondern irgendwie so eine Höherfarbe. Ja, und auch SLK, das gab es ja mehrere Blautöne, immer in Blau nach England gegangen. Ganz witzig. Rechtslenker. Ja, das waren noch Zeiten. Kann ich mich noch dran erinnern. Habe ich mir immer gemerkt, es gab 5 Extras. Also du konntest damals halt das Auto hier in Deutschland bestellen, dann als Rechtslenker, und die konnten das direkt im Werk in Bremen abholen. Und es gab 5 Extras, die du zusätzlich zu Right-Hand-Drive bestellen musstest, weil sie in England durften Autos nicht zugelassen werden, wenn sie kein Reserverad hatten. Und in Deutschland war ja Tire-Fit-Serie. Wenn sie keine Alarmanlage hatten, das kennst du ja vielleicht auch. Also in England hat jedes Auto Alarmanlage.
Ernsthaft?
Ja. Ist nicht zulassungsfähig ohne.
Ist es eine Zulassungsvorschrift oder
ja, hat es was mit Versicherung zu tun? Vorschrift.
Okay, wusste ich nicht.
Ja. Und dann waren es irgendwie noch 3 andere Kleinigkeiten. So. Die musstest du aber haben, weil ansonsten hat er da ein Problem gekriegt damit. Ja, ganz witzig. Ja. Ja, das sind alles noch so Erinnerungen, die einen nicht loslassen und schon so lange her sind und trotzdem immer noch in dem Kopf rumschwirren. Ja, schade, das war dann halt irgendwann vorbei. Aber so 98 bis 2002, 2003 haben die Engländer richtig, richtig, richtig viele Autos gekauft in Deutschland. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern. Deshalb musste ich lachen, weil du sagst, der ist nach England gegangen und er ist halt blau. So in so einem Knallblau halt auch noch. Ja, muss man aber ein bisschen Selbstvertrauen haben für den 993, ne?
Mhm.
Also der ist schon, wenn man so hört, ja, Spoiler, nee, der hat halt einen richtigen. Also das war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es einen größeren Spoiler für einen Porsche damals gab. Ich glaube nicht, ne?
Wie den da?
Ja.
Nee. Das ist auch nicht der RS-Spoiler, das ist schon der RSR-Spoiler.
RSR-Spoiler, ne? Ja.
Der RS-Spoiler ist eine Nummer kleiner.
Ja, gigantisch. Ja. Naja, bin ich gespannt. Wird auch den richtigen Käufer finden, das Auto.
Ja, es gab es schon einige Anfragen, ist momentan noch reserviert.
Ja?
Ja.
Es ist verrückt, ne? Bei Porsche dreht sich immer irgendwie, ne?
Naja, so. Also wenn du. Das ist ja so, wenn du einen Miami Blau, Riviera, sag ich das schon mal, wenn du einen Riviera Blau 993 suchst, da hast du eh keine Auswahl.
Ne? Ja, also, stimmt. So. Ja, stimmt. Ja, und vielleicht ist es tatsächlich eine Alternative, die Spoiler zu verkaufen, den wieder in einen anderen Zustand.
Ja, das war schon mal, das war ja von jetzigem Besitzer auch die Idee und er hat ihn auch nur wegen der Farbe gekauft und, jo. So.
Ja, eine Felge ist ja nie ein Problem. Sind Speedline-Felgen, die da drauf sind, oder? Ja, ne?
Nee, sind nicht drauf. Das ist, glaube ich, von R&H, so eine Nachbaufelge.
Okay.
Der Wagen hatte eine Speedline-Felge, aber ohne Prüfzeichen.
Oh, okay. Ja. Spanier halt, ne? Oder Engländer, man weiß es nicht.
Nee, man weiß es nicht und ja, nützt einem ja auch nichts.
Ein Nachguss aus Birmingham.
Ein Aufguss.
Ein Aufguss aus Birmingham. Ja, wäre mal ein guter Podcast, guter Folgenname. Ja, hast du sonst noch irgendwas verkauft diese Woche? Ich habe das ehrlich gesagt nicht richtig verfolgt. Was fällt dir noch ein?
Nix, ich habe nichts verkauft.
Okay. Ja, dann ist das so. Wir waren ja vorher diese Woche ja schon mal hier. Jetzt muss ich halt überlegen, ob wir... letzte Woche haben wir über Lupo und über CLS haben wir ja gesprochen, ne? Ja, genau. Genau. Da gibt es ja auch schon Menschen, die den CLS vielleicht würdigen können und ihn auch so nutzen.
Ja.
Als Alltagsauto.
Ja.
Finde ich gut. Ich habe auch nochmal geguckt, also es ist halt echt schwer, überhaupt einen zu finden, der unverbastelt ist und wirklich gute Autos mit normalen Laufleistungen, also ich sage jetzt mal normale Laufleistung eines Autos aus einem Baujahr 2005, 2006, ist ja bei 170.000, 180.000 Kilometer mal, die sind auch teuer. Also die gehen auch in Richtung 20. Also da gebe ich auch lieber irgendwie 25 auf und kaufe im Zweifel mit 30.000 gelaufen.
Ja.
Zumindest mal den vermeintlich besten. Ich möchte das jetzt mal behaupten, bevor ich einen besseren sehe.
Ja, es gibt wieder irgendwen, der postet wieder, dass er den besten hat, aber
ja.
Hatten wir ja schon, hat ja Marco drunter geschrieben, ja, in 1:43.
Ja. Ja, ist ja alles nun mal, am Ende ist es eh alles Geschmackssache, aber mit niedriger Laufleistung und einwandfreier Historie. Ich habe das, also mir hat tatsächlich die Messe letzte Woche da wirklich nochmal so einen nachdenklichen Anstoß gegeben, weil du ja wirklich Unterschiede von Fahrzeugen siehst und Zuständen und Preisen. Und ich immer wieder merke, gerade in den letzten, wirklich in den letzten 2 Jahren nochmal gravierend, wie teuer es ist, ein nicht hundertprozentig gutes Auto zu versuchen, in einen hundertprozentigen Zustand zu bringen. Und wenn man ehrlich ist, ist er dann trotzdem nicht so gut wie der, der schon immer gut war. Weißt du, wie ich das meine? Also mich, ja, weiß ich nicht. Ich habe da auch offen gestanden auch schon ein paar Euro Lehrgeld bezahlt, weil ich auch manchmal der Meinung war, dass etwas vermeintlich günstig war und dann doch gemerkt habe, ja, weiß nicht, irgendwie, vielleicht hätte ich doch mehr Geld ausgeben sollen und einen besseren kaufen.
Ja, das ist doch immer so. Das ist aber bei mir hier das Thema.
Ja, ich bin da ja nicht immer deiner Meinung, aber, weil ich auch der Meinung bin, dass manchmal Laufleistungen auch absolut in Ordnung sind. Aber trotzdem ist die Verhältnismäßigkeit. Nee,
Laufleistung hat ja nichts mit dem Besseren oder Schlechteren zu tun. Das, gut. So, also wenn du ein Auto hast, was Laufleistung X hat und ist extrem gut gewartet und gepflegt, kann ja mit X besser sein wie dein 20.000 Kilometer Auto.
Ja, das stimmt. So. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann hatte ich diese Woche, wollte ich auch nochmal mit dir drüber reden, habe ich auch mit jemandem aus der Szene gesprochen, der mir dann sagte, und das finde ich so interessant, der mir dann sagte, Mensch, ja, aber man müsste trotzdem jetzt mal gucken, was man machen kann wegen des H-Kennzeichens, weil ja jetzt so viele Alltagsautos H-Kennzeichenfähig werden. Und dann habe ich gedacht, ich finde diese Diskussion, ich habe eben auch gesagt,
wird immer wieder geführt,
das ist ganz komisch, das ist wirklich Quatsch, weil die meisten Autos, die jetzt H-Kennzeichenfähig sind, gar nicht günstiger sind im Unterhalt mit einem H-Kennzeichen, weil sie in der Regel Euro 2, D, 3 und so weiter
haben. Selbst wenn sie das nicht haben, zum Beispiel der mit Euro 1, der Twingo,
ja, das war, interessiert auch keinen,
genau. Nee, war mit grüner Plakette 5 Euro günstiger, H-Kennzeichen wäre teurer gewesen.
Ja, ja.
So, das ist Quatsch. Also, oder der Lupo jetzt genauso auch günstiger wie ein H-Kennzeichen. Also aus dem Grund macht man das nicht mehr. Ich finde, man macht das dann aus dem Grund, weil das historisch wertvoll ist, finde ich.
Genau, und um zu zeigen, dass das halt jetzt mittlerweile ein altes Auto ist. Auch das ist ja manchmal so ein Aha-Effekt, ne?
Genau. Und aber da machen wir uns ja nichts vor. Das ist ja von diesen Mengen an Autos, die so auf den Markt kommen. Und wenn man die Regularien dann wieder ansetzt, also wenn der TÜV jetzt so ein Auto prüft, wenn man das mal ganz genau nimmt, wie gut ein Auto sein muss, um ein H-Kennzeichen zu bekommen, ja, da fallen ja schon mal 80% wieder raus.
Und genau das ist es.
Und deshalb wird es auch nicht mehr.
Ja, ich empfinde das genauso.
Warum? Das ist auch Quatsch.
Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwelche Alltagsautos auf der Straße sind mit H-Kennzeichen.
Nein, aber es gibt ja auch gar keine Leute, die das wollen. Das kommt doch, die Szene wächst doch nicht in dem Maße.
Ja.
Ist doch nicht so, es gibt jetzt 20% mehr Autos, die ein H-Kennzeichen kriegen wollen oder könnten.
Ja, ja.
Jetzt gibt es plötzlich 20% mehr Leute, die sich für die Oldtimerei interessieren. So Quatsch.
Ja, und deshalb, eine Sache hat das auch nochmal bestätigt. Ich bin bei Facebook in dieser Gruppe, ich glaube, die heißt die Twingo Germany oder so. Und da hat einer geschrieben, ja, ich war diese Woche bei Kiso, ne? Hast du das auch gesehen, den Post? Nee. Ich war diese Woche bei Kiso, aber für mich nichts dabei. Und dann hatte er war an einem Tag jetzt bei Kiso und hat fotografiert die Twingos, die da stehen. Da stehen Twingos ohne Ende rum.
Ja? Klar.
Und nochmal, das hat ja auch einen Grund. Weil die in die ewigen Jagdgründe geschickt werden. So. Deshalb dieses, das ist diese.
Also gut, Twingo, das Thema habe ich ja richtig durchgespielt.
Ja, ja.
Und ich habe immer, ich sage es immer wieder, vielleicht gibt es irgendwo einen besseren, dann ist er halt nicht zu verkaufen gewesen. Ich habe den besten verkauft. Punkt. Und alles, was ich mir angeguckt, war Lichtjahre schlechter wie meiner.
Ja.
Alles.
Ja,
egal
ja.
welcher.
Ja.
Und deshalb ist da vollkommen klar, dass es noch wesentlich schlechtere gibt.
Ja,
gutes genau. Beispiel ist mein Lenkradspender.
Ja, der steht da immer noch in der Ecke.
Das ist so das typische, der typische 350-Euro-Twingo, der nicht mal den TÜV geschafft hat. Ja, und genau. Da siehst du, wie so ein Auto nach normaler Benutzung halt aussieht. Und der ist halt fertig. Der kriegt kein H-Kennzeichen mehr, der ist eigentlich tot.
Genau.
Aber gut, man wird sich die Sache jetzt annehmen, weil da ist er von der Idee her ist er zu wertvoll aus dem ersten Baujahr, als dass er tot wäre. So.
Ja.
Aber und das trifft ja alle Autos, nicht nur die Twingos, sondern auch die Polos dieser Welt, die Golfs, ja. Die aller Welts Autos sind das.
Ja, ja, hast du recht. No? Hast du recht.
Und dann gibt es ein ganzer Batzen fällt raus, die ein H-Kennzeichen kriegen könnten. Die Autos sind gar nicht da, weil die alle bei der Abwrackprämie gestorben sind. Weil ohne das Ende Leute
richtig.
Ihre Autos weggegeben haben, also die ganzen BMW E30 rein, also bergeweise von E30 ja. Limousinen ja. Und Zweitürern, ja. weil man sich ja. dann ein Kia Stimmt. Picanto geholt hat mit der Abwrackprämie, Stimmt. weißt du? Ja. Das fällt alles weg, die Autos sind ja gar nicht da.
Stimmt.
Ja, die hätten eins kriegen können, ja, aber die Autos gibt's nicht mehr, die sind weg, die sind alle weg. Es fehlen durch die Abwrackprämie, fehlt ein totaler Querschnitt aus Baujahren fehlt auf ja. dem Markt. Der ja. ist nicht da.
Hast recht.
Und deshalb werden sie auch nicht mehr.
Hast du recht. Hast du
und, das, also die, und die Leute reden immer darüber, das wird eine Schwemme geben. Nein, gibt's nicht. Die Schwemme gibt
nein,
es
faktisch nein,
nicht.
Nein, genau. Das ist Quatsch. Genau. Und das merkt man auch daran, wenn man jetzt mal die Baujahre selektiert, wie viele Fahrzeuge täglich so im Umkreis überhaupt nur hochgeladen werden in eBay-Kleinanzeigen. Ja?
Ja.
Dann, und vor allem, du siehst dann auch, da sind ja viele Autos dabei, bei denen du sagst, okay, fahren kann man den, aber H-kennzeichenfähig ist er schon gar nicht mehr. Genau nee, wie du das auch gesagt hast.
Die sind auch in keinem erhaltungswürdigen Zustand mehr.
Genau.
Und da ist dann das Problem, diese Autos, und das sieht man an dem Twingo jetzt mal wieder, für kein vernünftiges Geld der Welt kann man das hinkriegen. Das nee, ist das
genau,
Problem.
Genau. Das ist einfach, steht nicht mehr im Verhältnis.
Steht in keinem Verhältnis, Nein. weil die Teile und alles so Nein. teuer sind.
Ja.
Das ist bei dem Lupo hier genau das Gleiche. Wenn du es genau betrachtest, also wenn du so ein Lupo, so richtig, also ein Lupo 3 Liter, der richtig fertig ist, der hat so teure Materialien, Aluhauben, Alutüren, Kotflügel aus Aluminium, die Felgen sind geschmiedet von Fuchs, bla bla bla. Wenn du das alles mal restaurieren oder kaufen musst irgendwann, das kannst du gar nicht bezahlen.
Nee, kannst du vergessen.
Kannst du vergessen, für das ja. Geld kannst du einen Porsche Carrera 3.0 restaurieren.
Ja.
Weißt du, das ist so.
Ja, ja.
Die Leute lachen jetzt, aber das wird so sein. Und da zählt dann halt nur, das beste überlebte Auto mit einer geringen Laufleistung zu finden, so wie der jetzt hier.
Ja.
67.000 Kilometer Topzustand und ja. daran weiterzumachen.
Ja, interessant und das wäre. Eine
interessante Aussage. Ich hatte hier am Freitag jemanden, der war da. Das ist
wahrscheinlich genau das, was ich gerade denke.
Ja, sag mal. Hat den TVR angeschaut, den okay. 500er Griffiths. Und das war sehr nett. Ich hatte zu ihm gesagt, wir hatten den Termin schon vom. Ich glaube, 14 Tagen ausgemacht. Ja. Ich habe gesagt, das Wetter ist sehr schlecht. Wenn es richtig regnet, ist keine Probefahrt drin. Ja, ja. Und was war? Gestern hat den ganzen Tag geregnet. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Probefahrt? Nee. Und er kam aus der Eifel, also er ist weit angereist. Ne?
Und ist Regen gewohnt, wenn er aus der Eifel kommt?
Nee, wieso?
Hä?
Wieso?
Ja?
Nee. Nee. Nein.
Ist ja nicht häufiger mal Wetterwechsel?
Nö, glaube ich nee? Nicht.
Okay.
Na, auf jeden Fall, wir haben uns den angeguckt. Wir haben ihn dann hier auf die Schräge gestellt, dass man drunter gucken kann, weil wir auf keine Hebebühne fahren konnten.
Ja.
Wenn du hier auf der Schräge mit dem Rollbrett kommst, du halt runter in das Auto. Und dann fand ich ganz cool. Dann sagte er, wow, der Rahmen und so, das sieht alles, das ist alles so gut. Ja.
ja.
Würde er im Regen auch nicht fahren wollen, das Auto.
Ja, 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 ja,
so.
Ja okay.
Und sagte dann, hat sich ihn angeguckt und klar, der hat ein paar Kampfspuren und so weiter und sagt dann, nee, das ist ein richtig gutes Auto, mit dem man einfach weiter arbeiten kann.
Ja.
Wo man, und genau darum geht's bei allen Autos, wo ja. man dann ein Auto hat in einem vernünftigen Zustand. Weiterarbeiten heißt, es gibt immer Sachen zu tun, den weiter zu retten in die Zeit, weißt du. Da fand ich so eine schöne Aussage, ein gutes Auto, mit dem man richtig weiterarbeiten kann. Das, genau das trifft es ja bei allen Autos. Ne?
Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, bei dem Lupo, eigentlich gerade so, wie du ihn jetzt hast, auch mit der Laufleistung, kann das ja mal so der echte Nachhaltigkeitsweltmeister werden. Weißt du, was ich damit meine? Wenn du halt bedenkst, dass das halt damals ja schon ein super, super sparsames Auto war. Das Auto ist bereits gebaut, also dafür muss kein CO2 mehr dran glauben.
Übrigens, da habe ich einen sehr langen Artikel drüber gelesen. Diese Argumentation ist ein Irrglaube.
Welche?
Das Auto, das schon gebaut ist, ist das ökologisch bessere. Das ist Quatsch. Da gibt es tatsächlich.
Hört.
Da gibt es tatsächlich. Ich müsste den. Scheiße, wo war der Artikel denn? Suche ich raus.
China Total Magazin.
Nee. Das hatte eine ernsthafte Geschichte. Das war
es wäre gut, wenn du es tatsächlich mal raussuchst.
Es war ein interessanter Artikel und wenn man den gelesen hat, und sagt, okay, ist eine Sichtweise, die tatsächlich nicht, also relevant ist. Und zwar, das Bau ist über den Leben, es geht um einen sehr langen Zeitraum, über den Lebenszyklus und basiert auch auf Verbrauchsberechnungen. Und es ist tatsächlich ja so, dass sehr viele moderne Autos wesentlich weniger Benzin verbrauchen. Gut, das ist beim Lupo eben anders. Also der Lupo wäre eine Ausnahme eigentlich.
Ja, deshalb sage ich das.
Der Lupo wäre eine Ausnahme.
Weil aus diesem, hat eigentlich kein Auto gegeben, was weniger verbraucht.
Nee.
Das ist Punkt.
Nee,
Punkt.
Doch, der 1 Liter VW.
Ja, der ja, okay. Und die gibt es ja tatsächlich auch wirklich, ja.
Die gibt es ja wirklich, ne? Und ich habe gelesen, Piech, die hatten das 2 Liter Auto fertig und haben dann gesagt, das können sie aber keinem zumuten. Und da stand, das war nicht weiter ausgeführt und ich denke...
Ich kann das erahnen, weil Jens hat seinen 3 Liter Lupo hier neulich angeschmissen und habe ich so gesagt, ja, okay, ist auch ein Diesel, ne?
Oh. Natürlich ist ein Diesel, nein, das hat damit nicht... Ich glaube, dieses 2 Liter Auto, das wäre nochmal exponentiell teurer gewesen. Ja, ja. Das hier ist ja schon eine kranke Produktion. Also wenn du dieses Buch anguckst, die haben da eine Montierstraße für die Karosserie gebaut, die Laser eingemessen schon, die Karosserieteile. Ey, hallo, 2002.
Ja.
Weißt du, nur ja, damit das so exakt ist.
Ja.
Der CW-Wert 0,29 beim Kleinwagen, das ist ja krank. Das ist ja sehr, bei so einem kurzen Auto ist es unglaublich eigentlich, was sie da geschaffen haben. Und da wird das 2-Liter-Auto so extrem dann gewesen. Du siehst es ja, das 1-Liter-Auto ist ja extremst extrem. Da sitzen 2 Leute hintereinander. Das ist ja nur eine flache Zigarre eigentlich.
Ja, ja.
Das hat ja keinen Alltagsnutzen, weißt du?
Ist eher ein Kabinenroller.
Eher ein Kabinenroller, genau. Ja, wie soll es doch anders funktionieren? Ja, ja. Ne? Kommst du ja nicht. Der hat, glaube ich, hat einen CW-Wert von 0,1 noch irgendwie, 1,5 oder sowas.
Ja, warum?
Aber da kommst du ja nicht hin an diesen Wert dann noch. Genau. Naja. Das 3-Liter-Auto ist auf ja, könnte Nachhaltigkeitsweltmeister sein, 3-Liter-Auto, das stimmt.
Ja, einfach weil, wenn man ihn jetzt technisch erhält und du ja siehst, und das ist das, was ich damit meine, wenn du halt siehst, dass im Netz haufenweise 3-Liter-Lupos drin sind mit Laufleistung, bei denen ich denke, warum unterziehen sich die Menschen dieser Folter? Versteh mich nicht falsch, ne? Also ich sag ja immer wieder, lieber 1 Liter mehr verbrauchen und einen Golf fahren oder 2 Liter mehr. Aber
falsch.
Aber falsch, mit Sicherheit irgendwie falsch. Ja.
Ich habe lustigerweise, Laurens hatte früher einen 3-Liter-Lupo, ist damit immer lange Strecken gefahren.
Ja, ja.
Weil so sparsam war. Und Andreas hier auch, MF Motor, sagst du. Und wenn ich den hier unten kalt anmache, ist der
ist doch
Diesel
klar.
Der laut.
Ja, ist doch klar.
Wenn der ein bisschen Temperatur hat und du sitzt da drin, die Scheiben sind hoch, bist du überrascht, wie niedrig das Geräuschniveau ist.
Okay.
Also.
Wenn das Wetter besser ist, drehen wir mal eine Runde.
Haben wir doch vorhin draußen auch gesagt, wie laut ist denn heute ein direkt einspritzender Benziner?
Ja, ja, ist auch
weißt
so.
Weißt du? So, brrr, wenn du da draußen stehst, der Nagel kloß, ja, Alter, was ist denn da kaputt?
Was ist denn da kaputt? Ja. Ja. Habe ich den falschen Sprit getan oder genau, was? Sonst sind genau. Da selbst?
Ja.
Naja. Gut. Dann,
Was wir uns so beschäftigen.
Weißt du, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt hier im H-Kennzeichen-Schwemme-Quartett. Wir nehmen nämlich wieder dieses Lieblingsauto-Quartett von 94. Weißt du, das ist ja theoretisch.
Ach, Hadi war heute hier und hat gesagt, er ist immer ganz traurig, wenn er den Podcast hört und wir anfangen, Quartett Roulette zu spielen, weil dann weiß er, dass der Podcast gleich zu Ende ist.
Ja. Und mir, es war ganz witzig, mir hat ein Hörer geschrieben, wir sollen das mit den Tipps weglassen, weil die Pausen, wenn wir uns die überlegen, immer zu lang sind. Und dann habe ich gesagt, naja, eine Alternative wäre, ich schneide die Pausen raus. Ne?
Ja. So.
Und dann, was hat er geantwortet? Er hat dann auch einen guten Joke geantwortet, den ich erst dachte ich ernst und dann habe ich gedacht, nee, das ist okay, das war jetzt auch ein Joke. Wir machen das weiterhin so und wir müssen jetzt nur mal gucken, dass wir nicht einen doppelten ziehen, den wir schon hatten. Waren übrigens Hörer dabei, die mir geschrieben haben, oh, cooler Tipp mit dem Lieblingsquartett, ich habe mir gleich erstmal ein paar bestellt. Oh, okay. Oh, ist schon mal gut. Jens hat gezogen, ich muss raten. Und Jens sagt, oh.
Ja.
Hoffentlich würde er merken, wenn wir die Karte schon hatten.
Ich muss den Tipp geben, ne?
Ja, bitte.
Das ist ein VW Polo, der auf Mallorca nicht gebaut wurde.
Das ist ein VW Polo, der auf Mallorca nicht gebaut wurde. Okay, alles klar. Ist ja klar, dann ist es, also okay.
Welches Baujahr, welches Jahr sind wir?
94. Ah, 94. 94. Sehr Toledo.
Nein.
Ah, Mist. Wobei, nee, Toledo wäre auch nicht auf Polo-Basis. Seat. Also ist ein Seat?
Ja.
Ein Ibiza?
Ja. Ah. Ich habe extra Mallorca und Ibiza.
Ja, 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 ja. Achso, ja,
klar. Ich wollte es ganz einfach machen.
Für ja, mich, ja, ja, das ist aber lieb von dir.
Der ist übrigens vom Design ganz gefällig, ehrlich gesagt.
Ja,
ein bisschen italienisch. Ist der nicht von Giugiaro sogar in
Dortmund? Ah, siehste. Ja,
es könnte. Ich weiß es nicht. War der von Giugiaro?
Ich würde sagen, definitiv ja.
Also er sieht so aus, als wenn er von Giugiaro wäre. So,
ja, Punkt. Ja. Der war sehr gefällig tatsächlich. Als Dreitürer natürlich schöner als hier als
Fünftürer. Nee, finde ich so auch gut. Die Glasflächen sind schön aufgeteilt.
Stimmt, ja. Stimmt. Die waren auch, also man muss ja wirklich sagen, die Seat-Idee war ja sehr erfolgreich in der Zeit. Ne? 90er Jahre, die Seat-Modelle
gibt's jetzt noch? Nee,
immer
ne?
eine gute...
Gibt nur noch Cupra jetzt, oder wie war das?
Ja, ist auch...
Oder gibt es sie jetzt noch?
Ist doch unsäglich.
Ist es gleich, weil nur der Name gewechselt hat.
Es ist unsäglich.
Ja.
Ja.
Ja, okay.
Und diese
Scheiterhaufen der Rendite.
Nee, diese Cupra-Autos sehen ja alle aus wie autogewordene Transformer.
Ja, darum geht es ja auch.
Ach so.
Richtig so brutal und so.
Ja.
So, ne?
Das. Ja, so, genau so sehen die aus. So,
ja. Freundlich gibt es nicht mehr. So wie so dieses freundliche Lächeln von so VW Lupo.
Weißt du so? Darf ich auch eine ziehen?
Ja.
Super. Super. Oh ja. Ich gebe dir folgenden Tipp. Ein Auto, was du mal gehandelt hast, in einem Zustand, der so in der Art und Weise in der Garage 11 selten vorkommt, weil er gefühlt auseinandergebaut und wieder zusammengebaut wurde.
Ja. Ach so, ja, VW Corrado.
Scheiße. Ja, okay, gut, ja, sehr gut. Ja, du weißt genau, was ich meine.
Ja, ich hatte hier einen Corrado, krank.
Krank. Ja, der war krank.
Besser wie neu.
Ja, manche würden sogar alt sagen.
Der war ja voll restauriert.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Von einem, ich glaube, weiß nicht, Audi-Mechaniker? Ja, ich glaube, der Restaurator war ein Audi-Mechaniker. Und das Auto war, ich habe einmaliger Corrado. Einmalig?
Ja, vom ich weiß noch komplett damals, einmalig. Die Jungs, die ihn gekauft haben, weißt du noch? Aus Hannover, glaube ich, ne? Hannover, nee, Hannover auf jeden Fall. Und also hat auch genau die richtigen getroffen mit dem Auto. Ja, hier auf dem Bild 1994 Corrado VR6 2,9 190 PS, 6,9 Sekunden auf 100, 235 km/h.
Meiner war ein exklusiv 1270. Noch mit Vollleder mit allem drum und dran. Ne?
Ja, ja.
Zeig mal die Daten.
Ja, herrlich, herrliches Auto. Einfach ein schönes Auto. Die Daten, also ich habe jetzt
nochmal geguckt. Pass mal, weißt du? Das ist halt das Geile gewesen früher, ne?
Ja.
1270 Kilogramm.
Ja, ja, ja. Ja,
das 1270 ja. Kilogramm und dann 2,9 Liter Motor mit Drehmoment.
Jo.
Das ist, dass das Auto Spaß
ja, macht. Richtig.
Ja,
richtig.
Genau. Und nicht
genau.
Wie jetzt der neue der beste Volkswagen aller Zeiten, der jetzt 2,2 Tonnen wiegt und irgendwie so eine E-Schnure. Die Frage, es stand ja draußen drauf, die Zeitung, ist dies der beste Volkswagen aller Zeiten? Meine Antwort ist nein. So, Punkt.
Naja, und
vielleicht. Aber ganz ernsthaft, ich verstehe gar nicht, warum. Also, mir wurde noch so eine Statistik zugespielt, dir glaube ich auch,
ja.
Wo man sehen konnte, wie im letzten Jahr die Verläufe sind: E-Auto, Diesel und Benziner. Und jetzt kommt's.
Ich sehe da mal die ein oder andere Statistik auch, ja.
Die größte Zuwachsrate war beim Diesel.
Ja,
stimmt. So. Warum geht eine Zeitschrift wie die Automotoren Sport bei und widmet so einen kompletten Titel so einer E-Schlure, die gar keine Zukunft hat?
Ja, und.
Verstehe ich nicht.
Jetzt, warte mal.
Wenn es diese Statistiken zusammen? Doch gibt, ne? Warum macht man nicht mal wieder einen schönen Dieselvergleichstest?
Ja.
Dass es die Autos nicht mehr gibt.
Genau, das Problem, übrigens genau das, ne? Genau das habe ich mich jetzt gerade, ich glaube gestern habe ich
du das. Du willst jetzt gelesen. Losgehen, als du willst dir ein Auto kaufen für bis 40.000 Euro und sagst, ja, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Autozeit und guck mal Vergleichstests an. Ich finde nur E-Karren. Aber ich finde kein Vergleichstest, wo einfach drei Dieselkombis verglichen werden, die irgendwie 140 PS haben und 5 Liter verbrauchen.
Und ich bin mir nicht mehr sicher, um welches Auto es genau ging. Das will ich auch nichts Falsches sagen. Und dann stand im Text drin, mit nicht mehr zeitgemäßem Antrieb. Und da habe ich nur gedacht...
Was ist denn nicht mehr zeitgemäß?
Da habe ich nur gedacht, wie funktioniert das eigentlich?
Nicht mehr zeitgemäßer Antrieb war der Volvo. Hä? Meinst du auch in der Automotor und Sport mit diesen Mittelklasse? Das war übrigens auch geil. Mittelklasse-Vergleichstests.
Ja.
Und Mittelklasse, übrigens, der Macan ist auch Mittelklasse, der neue, ne? Kostet 89.000 nur nochmal. Mittelklasse wohlgemerkt.
Ich habe auch einen konfiguriert und habe nur so gedacht, so.
Mittelklasse.
Es schockt mich auch nicht mehr an. Also
nein, aber Mittelklasse ist ja nur Mittelklasse. 89.000 geht's los. Und da waren Mittelklasse Kombis, Peugeot 508, irgendwie, der mit diesem, wo das Lenkrad kurz vom Pimmel hast, auf Deutsch gesagt, weißt du, wo die unten nur noch längst irgendwie.
Vom Pimmel an, würde ich sagen.
So ganz merkwürdig. Dann war ein BMW Kombi drin, der Volvo Kombi war drin, hier der V60.
Ja.
Dann so eine E-Schlure, NIO, ET, irgendwas, keine Ahnung. Und dann stand immer in so einem ganz groß, Kosten pro 100 Kilometer.
Ja.
Die E-Schnure kostet 17 Euro pro 100 Kilometer.
Ja.
Der Volvo V60 Diesel 14 Euro.
Ja.
Ist alles gesagt.
Ja,
Mercedes war auch drin.
Ich wollte da nämlich was runterschreiben, weil da stand nämlich, wie gesagt, dieses mit dem nicht zeitgemäßen. Und dann habe ich so gedacht, ich würde gerne jetzt mal wissen, was ist denn zeitgemäß? So, ich.
Zeitgemäß ist ein sparsamer Antrieb. Punkt. Ende Diskussion.
Ja, weil auch da, das ist ja auch perplex, ne? Wenn du jetzt so guckst, die ganzen, in Anführungsstrichen, Elektrofahrzeuge gehen ja in die Kategorie SUV. So, jetzt fängt Frankreich, Paris an, irgendwie diese Geschichte mit den SUVs, die Dinger da rauszuschmeißen, beziehungsweise die Parkgebühren so hochzumachen, dass sich keiner mehr leisten kann.
Ja.
Was sollen die Menschen denn, also jetzt mal ganz blöd, nehmen wir mal an, du brauchst jetzt ein neues Auto. Was sollst du kaufen, wenn du dich nicht damit richtig auseinandersetzt?
Keine Ahnung. Ja, einfach wie immer.
Ja.
Am besten wie immer.
Ja, aber die meisten Menschen sind doch total irritiert, weil sie auch nicht wissen, in welche Richtung
was weitergeht. Ja, irritiert, weil die Politik ihnen erzählt, die Elektroautos wären die Zukunft. Ihr müsst ein Elektroauto kaufen. Und das ist auch das Sauberste. Das ist ja auch alles Quatsch. Ja.
Ich verstehe auch nicht, also heute die Schlagzeile, nochmal bitte, jetzt müsst ihr, also liebe Hörer, ihr müsst das noch kurz ertragen, weil wir sind nicht die Spezialisten für Elektromobilität, aber ich will das auch nur aus meiner Sicht und ich, klar, irgendwie aus der automobilistischen Sicht und in diesem Fall arbeite ich natürlich auch bei einem Hersteller, der auch das Thema Electric First treibt, aber jetzt mal die Frage, da steht jetzt, BMW und Mercedes wollen Schnellladeparks und Ladeinfrastruktur in China aufbauen. Ja?
Ja, super.
Und dann habe ich so gedacht, ja, und im Gegenzug dazu kriegen wir die ganzen chinesischen Elektrofahrzeuge zu uns und haben die Ladeinfrastruktur nicht.
Ja, wir haben ja keine Ladeinfrastruktur. Vielleicht sollte man die hier erst verschaffen.
Ich verstehe das halt nicht. So.
Warum wir also, die dort schaffen?
Also das wäre in etwa, sorry, jetzt auch da, ne? Ich weiß, ich bin ja eigentlich immer sehr zurückhaltend und Jens ist ja derjenige, der sowas sagt. Aber jetzt, das ist genau mein Humor. Das wäre dasselbe, als wenn die Amerikaner uns vor 25 Jahren die ganzen V8 hier rüber geschippert hätten und uns Tankstellen gebaut hätten.
Ja.
Was soll das? Verstehe es nicht.
Ja, ich schon. Es geht nur ums Geld. Weil,
ach so,
weil der Scheiße.
Und wieder geht es nur ums Geld.
Weil der chinesische Markt so groß ist,
ja.
Und die so viele Autos da absetzen wollen, dass sie da nochmal richtig Druck machen. Der Heimatmarkt zählt nichts mehr. Ja, ist so.
Ja, und vielleicht lohnt es sich da, weil da auch die Infrastruktur da ist für die Stromerzeugung.
Vielleicht sollten wir nach China auswandern.
Ja,
hiermit endet der Podcast.
Chinesisch lernen. Pass auf, wir werden richtig erfolgreich. Und zwar machen wir Folgendes. Wir lernen jetzt Chinesisch. Das könnte ein Jahr dauern, glaube ich. Und dann machen wir einen chinesischen Podcast über Oldtimer in China. Weißt du, wer das hören würde?
Kein Mensch.
Genau. Weißt du, warum?
Weil es keine gibt.
Es gibt keine Oldtimer in China.
Nee. Das ist keine chinesischen jedenfalls. Irgendwie so einen alten Beijing oder so wird
es
schon geben.
Es gibt auch, bitte?
Ach so, gibt gar keine Oldtimer in China?
Naja, also es gibt zumindest, zumindest mal ist es halt so, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, also nehmen wir mal an, du bist jetzt, keine Ahnung, reicher Chinese und sagst, ich will mir eine Autosammlung aufmachen, du kannst keine alten Autos aus anderen Ländern nach China bringen.
Ah, okay.
Das war ja schon immer so, dass man darauf gewartet hat, dass das irgendwann mal geht. So. Weil es dann bestimmt den einen oder anderen Menschen gibt, der auch einen Geschmack daran findet. Und dann gehen die Preise nach oben nochmal so richtig. Ja. Oder? Aber nein. Nein.
Dann bleibt es wieder an mir hängen, die Preise hochzudrücken. Ohne den Chinesen.
Ohne den Chinesen. Es muss auch ohne den Chinesen.
Es muss auch ohne den Chinesen teurer werden hier. In diesem Sinne, tschüss. Oh,
tschüss, macht's gut. Und die meisten sind schon gar nicht mehr dabei.
Nee, so abgeschaltet. Heute war so ein scheiß Podcast wie der Elektromobilität.
Genau,
die wir schon wieder. Wir sind wieder am Aufregen, so alles Kacke.
Ja, ich will es nur verstehen und vielleicht kann mir das halt jemand erklären.
Kann dir nicht, ja, keiner erklären.
Okay, also bis dann. Tschüss. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.